Zweites Kapitel des biblischen Johannesevangeliums. Die Hochzeit zu Kana in Galiläa. Die Reinigung des Tempels. Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa gehalten. Und die Mutter Jesu war dabei. Durch das hier gleich im Anfang des ersten Verses vom zweiten Kapitel vorkommende und wird beurkundet, dass die beiden Kapitel ganz untereinander verbunden sind. Denn es erhält dies schon aus dem Umstand, dass diese Hochzeit in einer dem Hause Josefs sehr befreundeten Familie schon am erwähnten dritten Tage stattfindet, und zwar vom Tage angerechnet, als ich mit meinen bis zu dieser Begebenheit nur 4 Jüngern Betabara verließ und darauf einen vollen Tag in Gesellschaft dieser meiner 4 Jünger im Hause Josefs, der aber nicht mehr lebte, bei der Mutter meines Leibes zubrachte, die sich mit meinen anderen Brüdern natürlich die größte Mühe und Sorgfalt nahm, uns nach Möglichkeit bestens zu bewirten. Denn Maria wusste es wohl in ihrem Herzen, dass nun meine Zeit gekommen sei, als der verheißene Messias aufzutreten und zu wirken anzufangen. Aber sie wusste die Art und Weise auch nicht, worin mein Wirken bestehen werde. Auch sie glaubte vor der Hand noch immer an die volle Vertreibung der Römer und an die Herstellung des mächtigen Thrones Davids und dessen darauf ruhenden, unverrückbaren und unbesiegbaren, göttlich herrlichen Ansehens, das von da an nimmer ein Ende nehmen werde. Die gute Maria und meine ganze irdische Verwandtschaft stellte sich unter dem Messias auch noch gleich fort, einen Besieger der Römer und andere Feinde des gelobten Landes vor. Ja, die Besten hatten von dem verheißenen Messias nahe dieselbe Vorstellung wie in dieser Zeit viele aus der Zahl sonst ehrenhafter Menschen, sich eine ganz verkehrte Vorstellung vom tausendjährigen Reiche machen. Aber es war noch nicht an der Zeit, ihnen eine andere Vorstellung zu geben. Da also nach mein eigenes Haus, von der Maria angefangen, von solch einer Vorstellung vom künftigen Messias beseelt war, so ist es auch vollrechtlich anzunehmen, dass dann andere befreundete Familien keine bessere haben konnten. Aus eben dem Grunde aber ward mir denn auch in vielen Familien die größte Aufmerksamkeit geschenkt, wie natürlich auch allen denen, die ich als meine Jünger bezeichnete. Und es entschlossen sich daher auch Jakobus und Johannes, meine Jünger zu werden, um dann mit mir die Völker der Erde zu beherrschen. Denn sie hatten auch schon so manches vergessen, was ich ihnen in meiner Kindheit oft und so ziemlich deutlich vorausgesagt hatte. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Da ich also noch als ein bald auftretender Befreier vom römischen Joche in nahe allen besseren Häusern der ganzen Umgebung von Nazareth ja in nahe ganz Galiläa, in solchem Rufe stand, obschon erst seit etlichen Monden, in denen ich wieder einige dahin deutende Vorkehrungen zu treffen angefangen hatte, wodurch, wie so manches seit 18 Jahren, eingeschlafene und vergessene, auch an meiner Person hängende Verheißungen in den befreundeten Häusern wieder ein Leben zu gewinnen begannen, so wurde ich auch mit meinen Jüngern, meiner Mutter Maria und einer Menge von anderen Verwandten und Bekannten sogar nach Kana, einem alten Städtchen in Galiläa, das eben nicht sehr ferne von Nazareth lag, zu einer sehr ansehnlichen Hochzeit geladen, bei der es recht heiter und fröhlich zuging, so dass die vier Jünger aus Betabara zu mir die Bemerkung machten: Herr, hier lebt es sich bedeutend besser als in Betabara. Der arme Johannes wäre vielleicht auch sehr froh, wenn er anstelle seiner ganz verzweifelt schlechten Kost, die zumeist aus etwas überbrühten Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen besteht, so einmal in seinem Leben einnehmen könnte. Es besteht in dieser Gegend, wie auch in Arabien, eine taubengroße Gattung von Heuschrecken, die, so wie hierzulande, die Krebse zubereitet und gegessen werden. Worauf ich ihnen antwortete, warum Johannes also leben muss, könnet ihr jetzt noch nicht fassen. Denn er muss also leben, sonst würde die Schrift nicht erfüllt. Er wird aber bald in ein besseres Leben kommen. Jerusalem wird ihn nicht mehr lange in der Wüste sein Wesen treiben lassen. Er wird von nun an abnehmen, damit dafür ein anderer wachse. Was aber ist mit dem Jünger, der mit dir, Andreas, zuerst bei mir war? Wird er nachkommen oder wird er bleiben zu Betabara? Spricht Andreas. Siehe, er kommt schon. Er hatte noch manches zu ordnen. Sage ich, also ist es gut. Denn wo es einen Kephas gibt, da muss es auch einen Thomas geben. Spricht Andreas. Ja, das ist sein Name. Eine ehrliche Seele, aber dabei stets voll Skrupel und Zweifel. Was er aber einmal erfasst, das lässt er auch nimmer fahren, obschon er von einem allerfreigebigsten Herzen ist. Wegen solcher seiner Freigebigkeit hat er auch diesen Beinamen bekommen. Er kommt, Herr. Soll ich ihn hereinrufen, diesen Zwilling? Sage ich, ja, tue das. Denn wer in meinem Namen kommt, soll bei der Hochzeit zu Gaste geladen sein. Und da es am Weine gebrach, spricht die Maria zu Jesus: Sie haben keinen Wein. Nach der damaligen Sitte sollte ein ankommender neuer Gast mit einem Becher Weines bewillkommnet werden. Maria aber hatte schon einige Zeit bemerkt, dass der Weinvorrat bereits aufgezehrt war. Und also auch sah sie, dass man den neu angekommenen Gast nach ordentlicher Sitte gar nicht werde bewillkommnen können, Deshalb sagte sie ins Geheim zu mir: Aber mein lieber Sohn, das wird gewisser Art eine schöne Geschichte werden. Sie haben keinen Wein mehr. Du könntest wohl einen schaffen. Wenigstens für den Neuangekommenen. Jesus spricht zu ihr: Weib, was hast du mit mir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Worauf ich der Maria eine sehr doppelsinnige Antwort vor allen Gästen, aber freilich in einer sehr sanften Sprache gebe und ihr der damaligen, besonders um Nazareth üblichen Sitte wegen sage: Weib, Mutter, was kümmert mich und dich das? Ich als geladener Gast bin noch nicht an der Reihe, für den Wein Sorge zu tragen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. In dieser Zeit und Gegend musste nämlich ein jeder geladene männliche Gast der Hochzeit eine freiwillige Gabe von Wein zur Steuer bringen. Es war aber eine gewisse Ordnung darin zu beachten, der nach der ersten anverwandten Gaben zuerst verzehrt wurden, und waren diese zu Ende, so wurden nach dem Range erst die Gaben der nicht blutsverwandten Geladenen hergenommen. Maria aber wusste, dass bereits aller Weinvorrat aufgezehrt war. So wandte sie sich denn an mich, besonders da nun ein neuer Gast ankäme und zu dessen Bewillkommnung nun kein Tropfen Weines mehr vorrätig sei, und forderte mich gleichsam auf, diesmal die übliche Ordnung zu überspringen, denn die Mutter hielt bei solchen Gelegenheiten viel auf die alte, übliche, gute Sitte. Obschon ich mich aber dazu nicht besonders geneigt zeigte, so kannte sie mich aber dennoch, dass ich ihr nie etwas unerfüllt gelassen habe, was sie einmal gewünscht hatte. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen wird, das tut. Und so wandte sie sich denn auch an die Tafeldiener. In gutem Vertrauen auf mich. Und sagte zu ihnen: Was mein Sohn euch sagen wird, das tut. Soweit geht das eigentlich Historische dieser Verse des zweiten Kapitels. Innerhalb dieser historischen Begebenheit, oder wie man sagt, über solche Historie hinaus, aber erwahrt sich schon ein geistiger und deshalb prophetischer Sinn, der aber bei innerem Denkvermögen sich überaus leicht finden lässt. Wem kann es entgehen, dass zwischen dieser Hochzeit, die am dritten Tage nach meiner Rückkunft aus der Wüste Pedabara geschah, und zwischen meiner Auferstehung, die eben auch am dritten Tage nach meiner Kreuzigung geschah, eine der auffallendsten Entsprechungen obwaltet. Es ward also nach durch diese Hochzeit im prophetischen Geiste angezeigt, was nach 3 Jahren sich mit mir ereignen werde. Und eben also auch im etwas weiteren Sinne, dass ich nach 3 Jahren mit allen meinen Bekennern und wahren Liebhabern als ein ewiger Bräutigam eine wahre Hochzeit in ihrer Wiedergeburt zum ewigen Leben gewiss und sicher halten werde. Im allgemeinen praktischen Sinn aber bezeugt diese Hochzeitsgeschichte, die wohlverstanden 3 Tage nach meiner Rückkunft aus der Wüste erfolgte, auch die 3 Stadien, die ein jeder Mensch durchzumachen hat, um zur Wiedergeburt des Geistes oder zu der ewigen Lebenshochzeit im großen Kana des himmlischen Galiläa zu gelangen. Die 3 Stadien aber sind zuerst die Bezähmung des Fleisches, dann die Reinigung der Seele durch den lebendigen Glauben, der sich natürlich durch die Werke der Liebe als lebendig erweisen muss, ansonsten der Tod ist. Und endlich die Erweckung des Geistes aus dem Grabe des Gerichtes, wozu in der Erweckung des Lazarus sicher das vollsinnigst entsprechende Bild gegeben ist. Wer über diese Beleuchtung ein wenig nachdenkt, der wird sich in allem Folgenden leicht zurechtfinden. Da wir hier so nach den geistigen Sinn entwickelt haben, und zwar in dem, was diese Hochzeitsgeschichte im Allgemeinen besagt, so wollen wir wieder zum weiteren Verlaufe dieser Hochzeit zurückkehren und am Ende dieser Geschichte die sonderheitlichen Entsprechungen durchgehen.